NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Heute mit Jan Graf. Moin. Viermal nominiert für Olympia, mehr als 4 Jahrzehnte deutscher Rekordhalter über 1500 Meter, 1982 in Athen unsterblich geworden als Europameister über 5000 Meter. Laufen ist sein Leben, aber nicht nur, denn nebenbei hat er auch noch sehr erfolgreich als Mediziner gearbeitet. Der ist uns nach wie vor mit Büchern und Vorträgen ins Stammbuch schreibt. Leute, bewegt euch. Professor Dr. Wessinghage ist mein Gast. Wobei, ich bin zu Gast bei ihm. Ich darf ihn im Haus besuchen. Wieder in Schleswig-Holstein. Ich wurde empfangen in Rendsburg. Moin, Herr Professor Wessinghage.
Moin, Herr Graf.
Wir klären das natürlich noch im Gespräch. Es gab da schon einen Koffer in Schleswig-Holstein. Sie waren mal ärztlicher Leiter, Geschäftsführer in der Reha-Klinik in Damp. Darüber sprechen wir noch. Jetzt wieder Schleswig-Holstein. Warum? Weil es hier so schön ist?
Genau. Viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Es ist wirklich wunderschön. Wir sind ganz glücklich hier. Wir haben 17 Jahre am Tegernsee gelebt in Oberbayern. Das natürlich auch schön ist, aber mittlerweile sehr voll, fast überlaufen. Und die Ruhe hier, die wunderbare Landschaft und auch die Möglichkeiten von hier in Rendsburg, habe ich eine halbe Stunde an die Ostsee und eine Stunde an die Nordsee. Ist toll. Ich bin sehr zufrieden.
Im Land zwischen den Meeren. Ja, wenn ich es denn sagen darf, herzlich willkommen. Sie sind seit einem Jahr wieder ungefähr hier.
Ein halbes Jahr. Wir sind im April gekommen, diesen Jahres.
Im April, also frisch gebackener, neuer, alter Schleswig-Holsteiner. Herr Professor Wessinghage, wir gucken mal auf Ihr Leben. Das machen wir so in 10 Jahresabschnitten. Wir beginnen einfach mal 1952. Was ist da in Hagen passiert?
Ja, ich wurde geboren in einer Industriestadt, die sich brüstete, Hagener Gold zu produzieren. Das waren die Schwefeldämpfe, die im Laufe des Tages aufstiegen und abends in der Abendsonne manchmal den Himmel goldgelb erscheinen ließen. Gleichzeitig produzierten sie auch einen entsprechenden Duft, beißend, schwefelartig. Das habe ich immer noch in der Nase. Ich habe dort nur 7 Jahre gewohnt, die ersten 7 Jahre, aber habe diese Erinnerung mitgenommen und bin dann bis zum Abitur in Niedersachsen groß geworden, Hannover, Braunschweig und Bad Eilsen.
Sie berichten vom Gymnasium auch in Bückeburg in Niedersachsen, das Sie besucht haben. Vielleicht kann ich damit noch das Jahr 62 dann streifen. Da befinden Sie sich in Niedersachsen. Es gibt in Ihrem Buch, das hier vor uns liegt, das hat den Titel Lebenselixier Bewegung. Auf das Thema Bewegung müssen wir natürlich noch kommen, wenn wir mit Professor Wessinghage sprechen. Da gibt es eine Szene, die mich sehr berührt hat. Da ist das Thema Bundesjugendspiele und da taucht Ihr Vater auf. Und Ihr Vater taucht häufig auf in Ihrem Buch, in Ihren Lebensbetrachtungen. Das scheint ein Mann gewesen zu sein, der Sie durchaus gefördert und begleitet hat auf Ihrem Weg dorthin, wo wir Sie heute finden. Was war da bei den Bundesjugendspielen in Bückeburg?
Ich war noch kein Sportler. Ich wusste nur, dass ich das ganz gut kann. Damals war das Dreikampf. 75 Meter Lauf oder 50 Meter Lauf vielleicht sogar, nur Weitsprung und Ball werfen. Und die ganze Schule, das ganze Gymnasium war dort in einem kleinen Jahnstadion. Viele Lehrer, ganz viele Schüler. Und plötzlich sehe ich meinen Vater da stehen. Und dann laufe ich hin und frage ihn, was los ist. Und er sagte, er wollte einfach nur mal gucken, was ich so mache. Er war Zeit seines Lebens ein Sportfan, ganz großer Sportfan. Er hat mich geprägt mit dieser Liebe zum Sport. Er hat aber auch eben seine Anteilnahme ausgedrückt und das hat mich sehr beeindruckt. Er war ein Mann, der seinen Beruf lebte. Er war im Vertrieb, in der Lebensmittelbranche tätig und hatte eigentlich während der Woche keine Zeit. Außer an diesem Tag, morgens um 10 oder 11, wo alle möglichen Leute arbeiteten, außer meinem Vater. Also das habe ich nicht vergessen, das merken Sie ja. Und das hat mich beeindruckt, so wie es Sie es auch beeindruckt hat. Und es gab noch andere Anekdoten. Aber insgesamt bin ich in einem sehr sportfreundlichen Umfeld aufgewachsen. Und als es dann mit dem Training, dem regelmäßigen Training losging, so einfach natürlich einmal die Woche, dann hatte er überhaupt keine Probleme, mich hinzubringen, abends abzuholen und so weiter. Und mich dann auf den Wettkämpfen zu begleiten, das hat er sehr, sehr lange gemacht. Und ich bin sicher, meine Person oder Persönlichkeit, die sich so im Laufe der Jahrzehnte herauskristallisierte, die ist von ihm und natürlich auch von meiner Mutter stark geprägt worden.
Wir sind noch im Jahr 62 oder in diesem Zeitraum, wo Sie schon beschreiben, dass dort Ihre Persönlichkeit angelegt wird. Dazu gehört auch das Vermögen, Niederlagen einzustecken. Das beschreiben Sie auch immer wieder. Wie hat der Sport auf diesem hohen Niveau Sie das Leben gelehrt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Heute hören wir ja oft von Menschen, die depressive Verstimmungen haben oder wirkliche Depressionen oder Burnout, ein Begriff, den heute jeder kennt. Ich kannte ihn während meines Studiums und meiner frühen Arzttätigkeit nicht, weil es ihn noch gar nicht gab. Ich habe im Sport gelernt, dass man sehr, sehr viel erreichen kann, wenn man es nur will und wenn man sich entsprechend einsetzt. Ich habe gelernt, dass da auch andere sind, die haben das gleiche Ziel, die gleiche Motivation und manchmal sind die anderen besser und manchmal bin ich besser. Und daraus lerne ich, dass ich mich vielleicht noch etwas mehr anstrengen muss im Training und in der Vorbereitung und so weiter. Und ich lerne auch, dass eine Niederlage kein Weltuntergang ist und ich eben nicht in eine depressive Verstimmung verfallen muss, sondern ich weiß beim Sport, in meinem Sport immer, ich habe jetzt diesen Wettkampf gehabt und der war nicht so gut und am Sonntag ist aber wieder einer und dann kann ich die Scharte ja wieder auswetzen und dann bin ich motiviert und freue mich schon wieder auf die nächste Herausforderung. Ich habe im Sport gelernt, mit Nervosität umzugehen. Ich war immer sehr nervös vor den Wettkämpfen.
Ja, das buchstäblich, das beschreiben Sie auch. Das muss grauenvoll gewesen sein. Sie sprechen von Lampenfieber. Es hat Sie nicht abgehalten.
Nein, es war ja immer so, dass ich das Lampenfieber überwunden habe. Zu unterschiedlichen Zeiten. Also vor dem Lauf, so sagen wir mal 2 Stunden vorher, 1 Stunde vorher, 5 Minuten vorher, war es sehr stark. Dann läuft man los, dann war es immer noch da. Und dann kommt irgendwo ein Punkt in dem Rennen, dann fällt das plötzlich ab. Zu Anfang war ja 800 Meter meine Strecke als Jugendlicher. Und meistens so nach einer Runde ging es dann plötzlich besser. Das war so, als ob jemand mir Gewichtsmanschetten von Händen und Füßen abgenommen hätte und plötzlich war ich leicht und flog sozusagen über die Bahn und freute mich dann über einen guten Endspurt. Und das habe ich bis später, bis zu den Höhepunkten meiner Karriere immer wieder feststellen können. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man lernt, mit diesen psychischen Herausforderungen umzugehen, dann kann man sie auch im übrigen Leben nutzen. Beispielsweise hatte ich mein medizinisches Staatsexamen und ich habe dann, jetzt zitiere ich mich selbst, nach den ersten beiden Prüfungen, das war Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie, also Kinderheilkunde, gesagt, das ist ja weniger aufregend als ein Vorlauf bei den deutschen Meisterschaften. Ich war gar nicht nervös. Da saß mir einer gegenüber wohlwollend und stellte mir ein paar Fragen und ich beantwortete die Fragen und schon fertig. Während ich bei den deutschen Meisterschaften, auch wenn ich Favorit war, neben 10 anderen stand im Vorlauf und die wollten alle nur eins, mich schlagen. Und ich sorgte dafür, dass es ihnen zumindest sehr oft nicht gelang und war dann zufrieden, aber vorher nervös.
Sport als Schule des Lebens, kann ich mir gut vorstellen. Aufregung überwinden, sich selber aufrappeln können, das sind natürlich resiliente Faktoren für ein gelingendes, dann ja auch Erwachsenenleben. Und da äußern Sie sich durchaus auch, ich sag mal, bildungs- und gesundheitspolitisch und ärgern sich über den Rückzug der Bundesjugendspiele heute. Ich weiß gar nicht, gibt es die noch oder nehmen Schulen vereinzelt nicht mehr dran teil? Auf jeden Fall sind sie in die Kritik geraten, die Bundesjugendspiele. Es heißt, man würde dort Kinder mobben, die dann eben nicht so gut seien. Was halten Sie von den Anwürfen?
Das ist aus meiner Sicht völliger Blödsinn. Wir bereiten die Kinder nicht auf das Leben in einem Samtkästchen vor, sondern auf das Leben. Und ich habe mich immer schon gefragt, beziehungsweise auch ein bisschen geärgert, dass die Schule ja von sich behauptet, non scholae sed vitae discimus, wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben, ja Pustekuchen. Heute, ich habe gerade heute gelesen, dass erstmals auf der Welt nach UNICEF beziehungsweise auch WHO mehr übergewichtige als untergewichtige Kinder zu finden sind. 181 Millionen Kinder sind übergewichtig. Und jeder weiß, dass aus diesen Kindern großenteils übergewichtige Erwachsene werden. Und jeder weiß, dass dieses Übergewicht das Eingangstor zu anderen sehr schweren Zivilisationskrankheiten ist. Mithin, wir sind auf einem ganz schlechten Weg. Und wenn wir als Eltern oder Erziehungsberechtigte unsere Kinder ihr ganzes Kinder- und Jugenddasein in Watte packen, dann werden sie den Anforderungen des Lebens nicht mit entsprechender Resilienz, Widerstandskraft entgegentreten können. Wir müssen sie gewissen Prüfungen aussetzen, weil das Leben hinterher auch Prüfungen hat. Wir müssen sie einer Klassenarbeit aussetzen und sie müssen eine Note dafür bekommen, damit sie sich dadurch eingeordnet fühlen, damit sie wissen, das, was ich jetzt gemacht habe, ist entweder gut oder ist nicht gut. Und wenn es nicht gut ist, dann müssen sie die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen und beim nächsten Mal ein bisschen mehr lernen oder sich ein bisschen besser vorbereiten. Das hat überhaupt nichts mit Mobben zu tun oder mit einer Nichtwertschätzung dieser Person. Ganz im Gegenteil, das ist eine Wertschätzung. Wenn wir die Personen in einem nachgiebigen Umfeld, Schule ist ja auch immer hilfreich gewesen. Und wenn einer nicht gut ist, dann wird angeboten, komm, wir gehen es nochmal durch. Oder es wird angeboten, vielleicht solltest du bei einem deiner Klassenkameraden ein bisschen Nachhilfeunterricht haben, damit du das aufholst und so weiter. Wenn wir in diesem Unterrichtsumfeld die Kinder nicht auf das spätere Leben vorbereiten, dann werden sie es nie schaffen. Dann werden sie später gerne einen Weg aus dieser Gesellschaft, aus dieser arbeitenden Gesellschaft herausnehmen. Und wir erleben ja jetzt in dieser Zeit alle, was es bedeutet, wenn wir nicht mehr arbeiten, wenn wir plötzlich keine Fachkräfte haben. Wir haben aber auch keine ungelernten Arbeitskräfte. Wir haben an allen Ecken und Enden Leerstände, weil niemand da ist, der diese Arbeit leisten will oder kann. Auf eine solche Zukunft müssen wir unsere Kinder vorbereiten. Und da kann der Sport eine wunderbare Hilfe sein. Es muss nicht der Sport sein, aber der Sport setzt Ziele, der Sport setzt Herausforderungen, Prüfungen und man weiß am Ende dieses Sports, also ich mit meinem ganz einfachen Sport, stehen, loslaufen, ankommen, dann weiß ich ganz genau, was ich geleistet oder was ich nicht geleistet habe.
Genau. Was ist das Tolle am Laufen? Auch das beschreiben Sie mit flammenden Worten, Ihre große Liebe zu diesem äußerst einfachen und anspruchslosen Sport.
Ja, ich kam aus dem Tennis. Wir wohnten ja in Bad Eilsen in der Nähe von Bückeburg und dort gab es einen Tennisclub im Kurpark, sehr schön. Und natürlich war der Chefarzt der dortigen Klinik auch im Vorstand des Tennisclubs und seine Söhne waren da. Und mein Vater sagte, das ist bestimmt ein guter Sport für dich, mach das mal. Und dann machte ich das. Und dann stellte ich fest, dass Tennis ein für mich schwieriger Sport ist. Denn ich spielte gegen einen Gleichaltigen, von denen es damals in diesem Club nicht allzu viele gab. Und dann kam sein Bruder und kommentierte mein Spiel von außen für alle hörbar und riet seinem spielenden Bruder doch immer auf meine Rückhand zu spielen. Und die sei ja unter aller Kanone ganz schlecht. Und was mich dann nervös machte und meine Rückhand wurde zunehmend schlechter, nur durch diese Zurufe von außen. Das gefiel mir nicht. Das war so ein Sport, bei dem äußere Einflüsse eine große Rolle spielten. Und dann kamen diese Bundesjugendspiele und mein Einstieg in ein vorsichtiges Wettkampfprogramm. Es begann mit kleinen Waldläufen in umliegenden Dörfern. Aber da war es so, da standen eben dann 15 Kinder, wir waren 14 und liefen los und wir rannten so schnell wir konnten und am Ende wusste man, wer gewonnen hatte. Da gab es keine Kommentare, die ausschlaggebend gewesen wären, da gab es eigentlich gar nichts. Und dann habe ich bei einem dieser Wettkämpfe festgestellt, wie ausgeprägt die Kameradschaft dort war. Wir liefen an einem Samstagmorgen im frischen Schnee. Und es war etwas glatt und wir liefen in so einem Berg, im Wesergebirge, Berg hinauf und wieder runter. Und beim Hinauflaufen rutschte ich aus, trotz meiner Spikes, also dieser Nagelschuhe. Und die anderen blieben stehen, bis ich mich aufgeraffelt habe und dann liefen wir weiter. Ich war tief beeindruckt, weil ich eigentlich so erwartet hatte, in dem Moment, wo einer ausrutscht, rennen die anderen jetzt weg. Nein, nein. Ganz und gar nicht. Es war ein sehr, sehr kameradschaftlicher, respektvoller Umgang miteinander. Und später ist mir dann aufgefallen, wie oft wir uns in den Armen lagen, nachdem wir vorher mit allem, was wir hatten, gekämpft hatten, wer denn nun Erster ist. Und dann kommt der Fünfte, fällt mir um den Arm und sagt, hast du gewonnen? Ah, toll und so weiter und freut sich mit uns. Das waren Erlebnisse im Sport, die ich in dieser Form, in anderen Bereichen des Lebens, in der gleichen Intensität, man muss sich vorstellen, eine gewisse Ausnahmesituation, wenn man jetzt die Zielgerade runterrennt, in dieser Intensität nicht erlebt habe.
Sport, in diesem Falle Laufen, als Weg zu mehr Sozialleben, zu mehr Gemeinschaft mit seinen dann ja auch salutogenen, also gesundheiterzeugenden Faktoren.
Ja, wir waren eine Gruppe, mehrfache Gruppen, die ich kennengelernt hatte und deren Teil ich war, obwohl ich ja eine klassische Individualsportart betrieben habe. Ich war so rund 10, 12 Jahre in der Weltspitze. Und diejenigen, mit denen ich mich dort auseinandersetzte, waren viele Jahre dieselben. Aus Neuseeland, John Walker, Rod Dixon, Walker Olympiasieger 1976. Aus England, Sebastian Coe, Steve Ovett, Steve Graham, Dave Moorcroft, aus den USA, Steve Scott, Steve Lacy und so weiter. Und wir waren eine Gruppe in einer Gruppe von Leichtathleten, unsere Disziplin. Wir trafen uns, wir liefen im Jahr vielleicht 10-mal gegeneinander, 5-mal in der Halle im Winter in den USA und dann im Sommer in der Regel in europäischen Stadien. Und es hat mir so Freude gemacht, Teil dieser Gruppe zu sein, dass das aus meiner heutigen Sicht vermutlich der Hauptantrieb war, dass ich bis zum 35. Lebensjahr diesen Leistungssport betrieben habe. Neben meinen ganzen ärztlichen Ausbildungen und der Arbeit im Krankenhaus. Es war einfach toll. Und das war auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer ein respektvoller Umgang miteinander. Also es gab niemals so ein Naserümpfen oder irgendwelche verächtlichen Äußerungen, sondern wenn man mal schlecht war, dann kam einer und sagte, naja, ich kenne das ja von dir, vermutlich bist du in einem Monat so stark, dass ich überhaupt keine Chance mehr gegen dich habe, aber jetzt habe ich mal die Nase vorn gehabt, aber das ändert sich vermutlich wieder. Also sehr, sehr schön, wir waren auch offen, wir haben unsere Trainingserfahrungen miteinander ausgetauscht, wir haben die Trainingsprogramme von Kollegen nachvollzogen und geschaut, ob uns das vielleicht auch helfen könnte. Und mein Weg zum Europameister hat auch so eine Anekdote.
Auf den Europameister kommen wir noch. Wir sind noch im Jahr 52 oder 62. Mich würde noch ganz kurz interessieren, bestehen diese Freundschaften noch? Und das war ja eine Zeit, da gab es noch große Vorbehalte gegen Deutschland. Das war 3, 4 Jahrzehnte nach dem Krieg. Haben Sie da etwas erlebt? Und es schließt sich natürlich noch eine Frage für mich an, ob das heute wohl noch so ist im Spitzensport, so wertschätzend und kameradschaftlich. Na, fangen wir erstmal bei der ersten Frage an. Bestehen die Freundschaften noch?
Ja, die bestehen noch. Die meiste Zeit mit meinen Kollegen habe ich mit Markus Riffel verbracht, dem Schweizer Olympiazweiten von 1984, der mich 1980 aufforderte, doch mit ihm Laufseminare zu machen. Das machen wir bis heute. Mittlerweile 46 Jahre lang immer wieder, in der Regel in St. Moritz oder auch in Valbella Lenzerheide. Das besteht. Ein Kollege von uns beiden ist Dietmar Milonik. Das war viele Jahre lang der beste österreichische Langstreckler. Den sehen wir auch noch immer mal. John Walker hat uns zu seinem Heiratsjubiläum eingeladen. Also es war nicht genau die Hochzeit, die er feierte, sondern eigentlich sein Heiratsantrag. Und das geschah am Comer See. Und dann kam er aus Neuseeland mit seiner Frau und lud Dave Moorcroft und Eamon Coughlin und Ray Flynn und mich und Markus ein. Und wir fuhren dann alle an den Comer See und haben da zusammen gefeiert. Ja, die bestehen noch und wir haben die gleiche Art von Umgang miteinander wie damals. Wir freuen uns, wir schätzen uns, wir verfallen in die üblichen Floskeln, weißt du noch?
Die ganzen Anekdoten, die man dann austauscht. Die Frotzeleien kann ich mir gut vorstellen. Ja, meine Frage auf das Heute bezog sich auf jene, die heute aktiv im Spitzensport sind. Ob die internationale Verbundenheit immer noch so erlebbar ist oder ob da mehr, ja vielleicht auch getriggert durch die Sponsoren oder ich weiß es nicht, da doch mehr Konkurrenz reingezogen ist.
Ich war, nachdem ich aufgehört hatte, häufiger noch in Zürich. Ich habe damals bei diesem großen, sehr berühmten Weltklasse-Leichtathletik-Sportfest in Zürich mehrfach gewonnen. Und so durfte ich dann später auch kommen und zuschauen. Und da traf ich ein paar Jahre nach meinem Aufhören einen irischen Läufer, Marcus O'Sullivan. Und Marcus sagte, oh Thomas, hallo, ja prima, schön, dass ich dich treffe. Du, ich bin so froh, dass ich mit euch gelaufen bin. Das war ja so toll damals, wir haben ja immer so miteinander gesprochen, alles und gemeinsam aufgewärmt und ausgelaufen und so und toll. Und heute, weißt du, heute nichts mehr. Keiner redet mehr. Die sind alle einzeln, keiner redet mehr miteinander. Ich habe gar keine Lust mehr. Also diese Community, die wir damals hatten, die ist weg. Das hat mir sehr zu denken gegeben und ich komme nur auf einen einzigen Grund, weshalb es so gekommen ist, und das ist das Geld. Das Geld hat, glaube ich, diesen Sport verändert. Damals hatten wir, sagen wir mal, geringe Vorteile dadurch, dass wir eben liefen. Dann gab es ein bisschen Startgeld und es gab ein bisschen Preisgeld erst später. Aber so, dass es ganz gleichmäßig verteilt war. Also die Läufer in der gleichen Kategorie bekamen etwa das Gleiche alle und wir wussten auch alle voneinander, was wir bekamen, sodass das Geld überhaupt keine Rolle spielte eigentlich. Wir waren froh, dass wir was hatten, denn wir mussten ja unsere Reisen finanzieren und Ähnliches. Oder die Neuseeländer, wenn sie dann 3 Monate in Europa waren, mussten ja gucken, wo sie unterkamen in Hotels, mussten ihre Verpflegung bezahlen und so weiter. Also das ging da auf. Aber es war eben nicht so, dass man damals hätte wirklich reich werden können. Also Gehälter, wie sie heute im Fußball üblich sind, waren völlig undenkbar, völlig abwegig. Ja, und das hat sich geändert und damit hat sich offenbar auch die Atmosphäre in diesem Sport geändert.
Sie haben die goldenen Jahre noch mitgenommen. Die dritte Teilfrage, die ich ja anschloss, war die nach der Stellung als Deutscher kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie komme ich da drauf? Also man denkt zum Beispiel an andere sportliche Ereignisse. War das 68? Ich weiß es nicht genau. Deutsche Nationalmannschaft im Kessel von Göteborg, wo dann durchaus... 62 war das, wo dann durchaus hässliche... Nee,
58.
Oder?
So,
gleich,
68, 58.
Gleich haben wir es.
Fußball-WM in Schweden.
Ja. Ob Sie trotz all der Verbundenheit, die Sie hier beschreiben, sowas auch erlebt haben? Oder ich wundere mich gerade, dass Sie sowas vielleicht gar nicht erlebt haben dann.
Doch, doch. Also ich habe keine Anfeindungen erlebt, sondern ich habe das Gegenteil erlebt. Und das hat mir also fast schon wieder die Tränen in die Augen getrieben. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich mit meinem ältesten Sohn gerne Radtouren gemacht. Eine Woche und relativ weit in die Umgebung. Wir starteten üblicherweise in Mainz und sind dann zum Beispiel nach Frankreich gefahren, in die Schweiz gefahren, in den Bayerischen Wald gefahren. Also immer so Distanzen von 700 bis 1000 Kilometern. Wir fuhren nach Caen. In der Nähe von Caen ist Bayeux. Da findet sich dieser Teppich von Bayeux. Das ist so eine damals in Bildform durchgeführte Rechtfertigung von Wilhelm dem Eroberer, weshalb er England erobern durfte und dann seine Dynastie da einpflanzen konnte. Das wollte ich gerne sehen. Das Ding ist 70 Meter lang, das lohnt sich. Und so fuhren wir dann immer nach Westen und fuhren an den Kriegsgräberstätten dreier deutsch-französischer Kriege vorbei. 1870, 71, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und dann kam man so ein bisschen ins Grübeln und fühlte sich vielleicht auch nicht ganz so wohl. Und dann fiel mir ein, dass mich bei den Europameisterschaften in Prag im Jahre 1978 vor dem Finale mein französischer Konkurrent fragte, ob wir nicht gemeinsame Sache machen wollten. Er würde mir Tempo machen und ich sollte dann übernehmen und die letzten 500 Meter oder sowas machen, weil er sagte, Ovette is very good in Sprint, in the end, and Thomas and moi, a good pace, we make a fast pace. Ich habe dann mit meinem Trainer darüber gesprochen, wir haben es nicht gemacht, aber nicht aus irgendwelchen nationalen Gründen oder sonst was, sondern wir dachten einfach, dass es nicht die gute Taktik für uns sei, sondern wir setzten mehr auf die letzte Runde und in einer etwas anderen Konstellation. Aber es hat mich sehr beeindruckt, denn ich bin schon noch in diesem Nachkriegsumfeld aufgewachsen, habe das mitbekommen, habe auch Ressentiments gehört hier und da und dort. Und dass mich dann ein Franzose fragt, der ja in einer ständigen Rivalitätstradition mit seinem östlichen Nachbarn Deutschland steht, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich war dann wirklich extrem froh, in diesem Sport zu sein. Also auch ein Sport, wo es gar nicht so um Nationalmannschaften ging, sondern es waren ja immer Einzelauseinandersetzungen. Nicht so wie ein Team, und man hatte nicht so den Eindruck, dass jetzt das ganze Stadion hinter dem einen oder dem anderen Team stand, sondern es war bei uns eigentlich immer mehr so eine sportlich neutrale, positive Atmosphäre. Das hat mich gefreut. Und es hat mich auch gefreut, als dann später sich die Grenzen öffneten. Ich war dann im Saarland tätig und plötzlich konnte ich nach Frankreich fahren und mit dem gleichen Geld bezahlen, wie ich es in Deutschland verwendete. Und wir hatten so den Eindruck, dass sich diese ganzen traditionellen Ressentiments plötzlich in Luft aufgelöst hatten.
Ich ahne, dass wir Stunden uns unterhalten könnten. Ich werde weiter das Gespräch strukturieren und lande jetzt bei der Jahreszahl 72 und nenne noch gleich einen Städtenamen dazu, München.
Ja, München war toll. Sie haben ja schon gemerkt, dass ich gerne mit einer Anekdote beginne. In diesem Fall war die Anekdote so, dass ich zwar im Jahre vor als 19-Jähriger erstmals bei den deutschen Meisterschaften gleich Zweiter geworden war und mir so insofern gewisse Hoffnungen machen könnte, mich für München für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Aber ich traute der Sache nicht und deshalb habe ich mich gleichzeitig für die Ausscheidung zum Olympischen Jugendlager angemeldet. Und da wäre ich vermutlich durchgefallen. Man musste zwei Disziplinen turnen, zwei Disziplinen schwimmen und zwei Disziplinen Leichtathletik machen und ein bisschen schreiben, Aufsätze schreiben. Und das ging mir schlechter als recht beim Turnen und Schwimmen. Und dann kam Leichtathletik und ich dachte, ha, das wird gut. Und dann regnete es aber stark und der 1000-Meter-Lauf fiel aus. Insofern glaube ich, dass es am Ende so gewesen wäre, das Jugendlager hätte ich nicht geschafft, aber die Olympischen Spiele selbst, die habe ich geschafft. Und dann durfte ich da teilnehmen und ich dachte, naja, das wird dir vermutlich nie wieder gelingen. Also du gibst alles, habe ich gemacht. Im Vorlauf gab ich alles. Im Zwischenlauf war ich dann schon ein bisschen müde und schied aus. Aber es war ein fantastisches Erlebnis. Ich hatte natürlich, könnte man sagen, Unglück im Glück, die Gelegenheit, das zu erleben, was durch das Attentat im Olympischen Dorf ausgelöst wurde. Ich war dabei, als Avery Brundage, der damalige IOC-Präsident, sagte, the games must go on. Ich konnte sehen von dem Balkon in dem Hochhaus, in dem ich dort wohnte, im Olympischen Dorf, wie die Hubschrauber die Geiseln und die Attentäter nach Fürstenfeldbruck flogen und so weiter. Also das war sehr, sehr eindrucksvoll. Was mich aber in der heutigen Retrospektive am meisten beeindruckt, war die Atmosphäre, die man dort in Deutschland noch nicht ganz so lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgestellt hatte. Es war ganz bewusst eine leichte Atmosphäre, eine freundliche Atmosphäre, eine beschwingte Atmosphäre. Diese schönen Pastellfarben, hellgrün, hellblau, orange, gelb, passten dazu. Die Stimmung war immer sehr positiv. Ein tolles Publikum, das jede Leistung beklatschte, ganz egal, aus welcher Nation nun der Athlet kam. Es war toll. Dem wurde dann ein abruptes Ende bereitet durch das Attentat. Aber trotzdem habe ich München, auch die Stadt, die sich herausputzte, viele Häuser wurden renoviert, sodass München in bestem Licht erschien, das habe ich immer noch in sehr, sehr positiver Erinnerung.
Es fühlt sich natürlich zynisch an, wenn ich jetzt das Wort schade benutze. Ich tue es trotzdem. Es ist ja äußerst schade, wenn sportliche Ereignisse missbraucht werden zur Manifestation politischen Willens. Es ist ja grotesk, wenn dort Terroranschläge mit Todesopfern durchgeführt werden. Andere Manifestationen gibt es auch. Olympia war immer wieder, und das hat sie auch betroffen, eben ein Schaufeld von Boykotten oder vom sogenannten Canceling. Wie stehen Sie dazu? Haben Sie das eigentlich verstanden, wenn mal Osteuropa, also die Sowjetunion, ferngeblieben ist und bei der nächsten Gelegenheit dann eben Amerika sich quergestellt hat?
Ja, natürlich habe ich das miterlebt, und zwar sehr intensiv. 72 hatte ich gerade berichtet, 76 Boykott der schwarzafrikanischen Länder, insgesamt 14, glaube ich, weil zuvor die New Zealand All Blacks in Aussie Rules Football gegen das südafrikanische Springbok-Team angetreten waren. Und das war damals geächtet, weil Apartheid-Politik. Und so forderten die schwarzafrikanischen Länder vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Montreal, dass Neuseeland ausgeschlossen würde. Dann hat das IOC beraten und hat dann gut nachvollziehbar festgestellt, dass Aussie Rules Football gar keine olympische Disziplin ist. Das heißt also, es fällt außerhalb der Zuständigkeit des IOC und sagte, nein, dann dürfen die Neuseeländer mitmachen und dann sind 14 schwarzafrikanische Länder nach Hause gefahren. Also meine Freunde und Gegner aus Kenia zum Beispiel, Tansania und so weiter, die waren alle nicht da. 4 Jahre später, Moskau, der Boykott, häufig diskutiert. Wir durften uns entscheiden, das heißt unser Sportverband entschied und vertreten durch die Fachverbände und die Fachverbände, die bereits ihre Spiele gehabt hatten, nämlich die Winterspiele 1980 in Lake Placid. Und die Verbände, die keine Mannschaft oder kein Team stellen konnten, weil sie sich nicht qualifiziert hatten, stimmten gegen eine Teilnahme. Während diejenigen, die aussichtsreiche Athleten hatten, für eine Teilnahme stimmten, aber die Fraktion der Neinsager war ein kleines bisschen zahlenmäßig stärker und so fuhren wir dann nicht. Während die Schweiz fuhr, Italien fuhr, England fuhr, Frankreich fuhr, die waren alle dort, nur wir nicht. Ich hatte dann Gelegenheit, auch mit Helmut Schmidt zu sprechen und habe ihm meine Meinung gesagt. Und Helmut Schmidt ist in meinen Augen ein sehr honoriger Mensch, der in einem seiner kleinen Büchlein ein bisschen später, das hieß Auf eine Zigarette, reingeschrieben hat, ja, der Sportler Wessinghager hatte recht, Boykott bringt nichts. Und interessanterweise waren ja dann später, als die russischen Truppen wieder abgezogen waren aus Afghanistan, amerikanische Truppen dort und sogar deutsche Truppen dort. Muss man sich vorstellen. Und dann 1984 gab es die Retourkutsche, als dann die Olympischen Spiele in Los Angeles waren, dann kam eben der Ostblock nicht. Und das hat die Olympischen Spiele sehr stark beeinträchtigt. Das waren interessanterweise die 4, für die ich mich qualifiziert hatte, sodass ich damals das Gefühl hatte, die Olympischen Spiele haben keine Zukunft. Sie werden zu stark missbraucht. Dann gingen sie einen anderen Weg. Darüber bin ich froh. Nicht über den Weg, denn es war der Weg mehr zur Gigantomanie. Aber immerhin haben sie überlebt und sie sind nicht in den Malwerken politischer Agitationen oder Interessenlagen zerstört worden.
Also haben Sie als Einzelathlet ja auch gesehen, wie dann plötzlich die große Politik reinspielt und Sie dann determiniert in Ihrem, ja auch in Ihrer eigentlichen Freude an Olympia. Wie gesagt, 4-mal nominiert, aber der größte Erfolg soll noch auf sich warten lassen und damit springen wir jetzt weitere 10 Jahre vor in das Jahr 82. Das wissen wirklich alle, die uns jetzt hören. Europameister in der Distanz 5000 Meter. Wobei, das müssen Sie für mich tatsächlich, der von Sport keine Ahnung hat, einmal einordnen. Für mich wäre das, was 2 Jahre vorher passiert ist, eigentlich der größte Erfolg. Sie haben den deutschen Rekord gemacht auf 1500 Metern und der blieb Ihnen 45 Jahre, fast 45 Jahre erhalten. Also platt formuliert, das muss ich Ihnen erstmal einmal nachmachen. Vielleicht sprechen wir mal einmal über 1980 und über 1982.
Na gut, also 1980 war ich sehr gut in Form, denn ich hatte mich ja natürlich langfristig, nicht nur ein paar Monate, sondern über Jahre auf diese Olympischen Spiele 1980 vorbereitet. Und aus meiner heutigen Retrospektive wäre es vermutlich auch zum Höhepunkt gekommen. Also damals war ich so gut in Form wie sonst kaum, 1980. Aber ich konnte es leider nicht unter Beweis stellen. Und dann kam Steve Ovett auf mich zu und fragte mich, ob ich ihm noch mal helfen könne, den Weltrekord von Sebastian Coe zu brechen. Ich hatte das im Jahr vorher gemacht. Da kam ich vom Weltcup aus Montreal, traf Ovett in London und wir liefen die Meile und wir liefen die zweit- und drittschnellste Zeit, die jemals gelaufen wurden. Nur Coe war eben mit seinem Weltrekord schneller gewesen. Den hatten wir da nicht gebrochen. Und jetzt versuchten wir es nochmal. Und dann gab es eben dieses denkwürdige Rennen in Koblenz an dem ich einen gewissen Anteil hatte, indem ich halt die letzten 500 Meter geführt habe. Und dann kam es zu einer sehr guten Zeit, die eben für Steve Ovett den Weltrekord bedeuteten und für mich 2 Zehntel dahinter, auch noch deutlich unter dem Weltrekord von Coe, aber eben deutscher Rekord. Ja, und der blieb dann lange und ich wurde oft gefragt, manchmal sogar ein bisschen vorwurfsvoll, was denn da los sei und wieso dieser Rekord jetzt immer noch stünde. Und dann musste ich erstens sagen, dass es nicht meine Schuld ist, dass der noch steht. Und zweitens, dass ich das Glück hatte, in einer goldenen Ära, ich glaube, Sie haben es anfangs schon mal erwähnt, der Leichtathletik aktiv sein zu können. Wir waren damals in sehr vielen Wohnzimmern vertreten, zum Beispiel mit unseren Länderkämpfen, die dann in ARD oder ZDF samstags und sonntagnachmittags über Stunden live übertragen wurden. Viele unserer großen Sportfeste in den großen Stadien, die heute alles Fußballstadien sind, in denen ich aber gelaufen bin. Von Hamburg Volksparkstadion bis Stuttgart Neckarstadion, alle dazwischen, die hatten alle Laufbahnen und hatten dann eben auch immer mal Leichtathletikveranstaltungen, Meisterschaften oder Sportfeste, sodass wir sehr präsent waren. Noch dazu präsent in einer Ära, wo viele Athleten für den europäischen Zuschauer erkennbar und als erkennbar waren und als, ich würde mal sagen, Ideale oder Vorbilder fungieren konnten. Später, mit dem Aufschwung der schwarzafrikanischen Athleten, wurde das schwieriger für das europäische Auge. Selbst ich habe Schwierigkeiten, wenn ich, sagen wir mal so, ein Hindernisrennen sehe und da sind 10 von 12 Athleten Schwarzafrikaner, sie einzeln auseinanderzuhalten. Wir hatten noch das Glück, dass man uns ganz gut kannte und insofern wir in der Öffentlichkeit standen und die Öffentlichkeit wiederum zieht ja junge Talente an sich. Und wenn die Leichtathletik zu sehen ist, dann machen auch viele junge Athleten irgendeine leichtathletische Disziplin. Und heute ist sie eben nicht mehr zu sehen. Heute ist sie eher eine Randsportart geworden, außer wenn die Olympischen Spiele stattfinden und vielleicht die Weltmeisterschaften. Und insofern wurde es einfach schwieriger, weil ich vermute, dass viele Talente, die vielleicht diesen Rekord hätten angreifen können, in andere Sportarten abgewandert sind. Vielleicht haben sie Profiradfahren gemacht. Also stellen Sie sich vor, wie viele Stunden heute Tour de France oder Giro d'Italia übertragen wurden. Da gab es früher nicht ganz so intensiv, aber doch vergleichbar die Leichtathletik. Ja, und nun hat der Rekord lange gehalten. Und
dann ja, also mit Verlaub. Sehr lange, 4,5 Jahrzehnte. Sie haben als Schleswig-Holsteiner erlebt, dass er dann jetzt gebrochen wurde im Juni 2025. Hand aufs Herz, Herr Professor Wessinghage, war damit dann auch eine Enttäuschung verbunden? Hätten Sie es gerne weitergetragen oder vielleicht auch eine Erlösung?
Ja, also eine Enttäuschung nicht, denn Rekorde sind, wenn man das so ein bisschen philosophisch betrachten will, so eine Art Vermächtnis an die Nachwelt. Ich hatte ja das Glück, meinen eigenen Rekord immer verbessert zu haben. Das ging mit 3,36 los und endete dann mit diesem 3,31. Und insofern hatte ich mich schon ein bisschen daran gewöhnt, wie das so ist. Und man könnte sagen, man klopft sich dann die Hände ab und sagt, so Jungs, nun versucht mal den Rekord zu brechen. Und irgendwann ist es dann einfach so weit und dass es jetzt in diesem Jahr soweit ist, das hat mir keine Enttäuschung bereitet. Im Gegenteil, ich gratuliere Robert Farken dazu, dass er den Rekord brechen konnte. Und er hat ja auch mit anderen Rennen bewiesen, dass es nicht eine Eintagsfliege war, sondern er gleich mehrere gute Läufe gemacht hat. Auch den Rekord über die Meile hat er verbessert. Und insofern ist er sicherlich ein absolut würdiger Nachfolger. Und ich freue mich für ihn.
Glückwunsch aus Rendsburg. Und jetzt kommen wir nach Athen, 82, Europameister.
Ja, da habe ich wieder die Anekdote. Anfang des Jahres gab es ein Rennen in London. Und dort lief ich 3000 Meter und wurde, glaube ich, Siebter und war sehr unzufrieden, weil die Entscheidung des Rennens ohne mich stattfand. Ich war so ein Stück zurück und lief dann am nächsten Tag mit dem Sieger des Vortages, Dave Moorcroft, dem Engländer, zusammen so ein bisschen durch die Gegend. Wir trainierten aber sanft, weil es ja der Tag nach dem Wettkampf war. Und ich sagte so, ach, ich bin eigentlich unzufrieden. Ich hatte mir mehr erwartet. Ich hatte gerade noch so ein gutes Training, bin 5x1000 gelaufen. Ach, sagt er, du bist 5x1000 gelaufen? Ich auch. Wie schnell bist du denn gelaufen? Ja, habe ich gesagt, 5x2:35 mit 3 Minuten Pause. Ach so, ja, weißt du, ich habe 2x2:30 gemacht mit 6 Minuten Pause. Okay, und dann haben wir darüber so ein bisschen diskutiert und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, vermutlich hätte ich schon ein bisschen intensiver, das heißt schneller laufen müssen, mit etwas längeren Pausen. Das ist trainingsmethodisch ein probates Mittel. Und das habe ich dann ausprobiert und 2 Monate später war ich dann der Erste und Dave nur noch der Dritte. Das nochmal zum Thema Rivalität und auf der anderen Seite Freundschaft, Kameradschaft. So war es bei uns. Wir haben da keine Geheimnisse gehabt und wir haben uns ausgetauscht, möge der Beste gewinnen sozusagen. Und in diesem Fall in Athen war ich es halt und ja, darüber freue ich mich natürlich, dass das so geklappt hat.
Sagt der Held von Athen 1982, Professor Thomas Wessinghage, jetzt im Gespräch im Schleswig-Holstein-Schnack bei NDR Schleswig-Holstein. Jetzt springen wir mal 20 Jahre. Wir haben ja unterschlagen Ihren langen Weg auch durchs bürgerliche Studium hin zum Mediziner, Ihren langen Weg ja auch auf der Karriereleiter als Mediziner und finden uns wieder im Jahr 2002. Ihr Ankommen in Schleswig-Holstein in Damp an der Ostküste. Wie haben Sie es damals erlebt, hier oben im Norden zu sein?
Ich kannte den Norden schon ein bisschen, denn während meiner vorherigen Karriere als Mediziner hatte mich Felix Magath angerufen, gerade als ich meine Facharztausbildung fertig hatte und Orthopäde war, ob ich mal das Reha-Zentrum im Umfeld des HSV anschauen könne. Und das habe ich gemacht und so wurde ich dann dessen ärztlicher Leiter 1988 und war 6 Jahre in Norderstedt bzw. Hennstedt-Ulzburg ansässig. Und dann führte mich der berufliche Weg ins Saarland. Dort war ich 6 Jahre und wurde dort gefragt, ob ich Lust habe, nach Damp zu kommen. Und insofern war das für mich schon ein bisschen zurückkommen. Ich kannte Damp auch von Kursen, von Seminaren und war sehr froh über diese Berufung. Das hat mich sehr gefreut und ich habe es nie bereut. Ganz im Gegenteil, es war wunderschön, hier oben zu sein. Damp war ja in den Augen vieler Menschen immer so ein kleiner Schandfleck, architektonischer Schandfleck. Und da musste ich immer sagen, ja, das kommt auf die Perspektive an. Wenn Sie vor den Häusern stehen, dann ist es vielleicht ein Hochhaus, was so ein bisschen erdrückend wirken kann oder deplatziert direkt am Strand. Wenn Sie aber im Haus stehen, im 10. Stock und dann Richtung Osten blicken, auf das weite Meer, und vielleicht sogar eine kleine dänische Insel am Horizont erkennen können, dann ist das toll. Also ich habe es sehr genossen und die Tatsache, dass ich Schleswig-Holstein dann nochmal Richtung Bayern verlassen habe, hing einfach mit Personalwechseln im Vorstand zusammen. Mein vorheriger Vorstand, Dr. Karl-Hermann Schleifer, der mich eingestellt hatte, war eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, mit der ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, auch wenn er sehr viel verlangte und der eine oder andere vor unseren Vorstandssitzungen, der eine oder andere Geschäftsführer oder Chefarzt immer ein bisschen Zähneklappern hatte. Aber unter Schleifer war das toll. Aber er ging dann leider altersbedingt in den Ruhestand und sein Nachfolger hatte weder Interesse noch die Sachkenntnis seines Vorgängers. Und als ich dann das Angebot aus Bayern bekam, da dachte ich, das ist wiederum so ein Fingerzeig, verlass mal diese Region. Und dann hat es 17 Jahre gedauert, bis ich wiedergekommen bin und jetzt fühle ich mich hier zufrieden, glücklich und heimisch.
Physisch wieder in Schleswig-Holstein, gedanklich, geistig nie verloren gegangen, denn Sie machen bundesweit auf sich aufmerksam, beziehungsweise weniger auf sich selber als vielmehr auf Ihre Hauptagenda. Und darauf will ich jetzt zu sprechen kommen mit Ihnen. Ihr neues Buch, wie gesagt, liegt vor uns und betitelt Ihre Agenda Lebenselixier Bewegung. Sie werden nicht müde, uns auf die Bewegung einzuschwören. Gut, Bewegung ist gesund. Mens sana in corpore sano ist uns allen geläufig. Was ich interessant finde, kürzlich sprach ich mit einem Mediziner, der sagte, Jan, wundervoll, aber nicht laufen, beweg dich anders, weil du mit deinen 2 Zentnern, die du nun mal hast, immer auf deine Sprunggelenke gehst. Geh lieber, mach Nordic Walking. Die Frage, die Medizin scheint sich uneins zu sein, soll ich jetzt joggen oder nicht?
Also die erste Antwort ist, zwischen Gehen und Laufen, das übrigens in Süddeutschland, im Oberdeutschen oder auch im Schweizerdeutschen ganz anders genutzt wird. Wenn ich sage Laufen, dann gehen die Schweizer. Und wenn sie rennen wollen, also laufen in norddeutscher Diktion, dann springen sie. Das ist für mich nur eine Abstufung derselben Bewegung. Ich kann schlendern, ich kann gehen, ich kann marschieren, ich kann sehr stramm marschieren oder eben neudeutsch walken, und bis zum Joggen, langsam joggen, ist es dann nur noch ein winziger Schritt. Ich würde Ihnen raten, das nach Ihrem Gutdünken durchzuführen, wenn Sie sich während und nach Ihrer körperlichen Aktivität, diesem Ausdauertraining, sehr wohl fühlen, dann machen Sie es richtig. Wenn Sie aber merken, das tut Ihnen nicht ganz so gut, irgendetwas zieht vielleicht jedes Mal an derselben Stelle oder die körperliche Aktivität wirkt nach, sodass Sie zum Beispiel am nächsten Morgen merken, ah ja, gestern war ich ja unterwegs, das merke ich dann am Tag später immer, dann ist es zu viel. Dann müssen Sie entweder Ihre Fähigkeiten verbessern, indem Sie zum Beispiel begleitend ein Krafttraining machen und dafür sorgen, dass Ihre Muskulatur den Anforderungen genügt, oder Sie weichen aus auf eine andere Sportart. Ich persönlich würde natürlich die erste Variante empfehlen.
Gut, Sie haben Zeugnis abgegeben durch Ihre eigene Biografie, das ist klar. Sind ja heute auch immer noch aktiv auf dem Fahrrad und aber auch laufend, oder wie der Schweizer oder auch der Skandinavier sagt, springend.
Jawohl.
Wie ist es eigentlich mit dem Älterwerden? Das darf ich fragen. Sie können ja jetzt nicht mehr 5000 Meter in der Zeit laufen wie 1982. Wie ist es da auch mit dem Abschied nehmen von der alten Leistungsfähigkeit und mit dem sich einpendeln auf neuen Niveaus? Ist das von, ich sag mal, seelischen Schmerzen begleitet oder sind Sie cool?
Nee, das ist voll blöd. Also ich gehöre ja zu den Athleten, die immer aufgeschrieben haben, was sie gemacht haben. Das heißt, ich habe so kleine Heftchen, in denen steht das drin. Und wenn ich dann 5, 10 oder 15 Jahre zurückgehe, dann läuft mir ein Schauer über den Rücken, wie schnell ich damals war und wie langsam ich jetzt bin. Wenn ich gefragt wurde früher, was ist für Sie das Schönste an dem Sport, dann habe ich eigentlich immer mich versetzt, zum Beispiel an den Strand von Norderney bei Ebbe, also ganz glatter Sand, und ich laufe barfuß am Strand entlang mit Rückenwind. Also schnell, leichtfüßig, so eine Kombination aus dem Bewusstsein der eigenen Leistungsfähigkeit und diesem Gleiten, fast Fliegen, was über eine gewisse Zeit, sagen wir mal 5 oder 10 Minuten, in relativ hohem Tempo möglich war. Das ist mir mittlerweile verloren gegangen. Ich kann es vielleicht noch, aber das sind ja noch 20 Sekunden. Und das Laufen, was ich jetzt exerziere, hier an Eider und Kanal, ist schön und ich würde sagen, durchaus akzeptabel, wenn man mein Alter zugrunde legt. Aber es ist kein wirklicher Vergleich mit dem, was ich früher gemacht habe. Es ist einfach beschwerlicher geworden. Mir fehlt die Kraft, die Schrittlänge ist geringer, die Fähigkeit, den Körperschwerpunkt nach oben zu bringen und dadurch einen längeren Schritt zu machen, die hat nachgelassen. Es ist anders. Und das kann ich nicht ohne weiteres gut finden. Ich akzeptiere es, weil es jedem so geht, und ich bemühe mich, in meiner Altersgruppe noch zu den eher aktiven und auch leistungsfähigen zu zählen. Aber ich bedauere schon, dass ich nicht mehr so rennen kann wie früher. Das alles andere wäre gelogen.
Stichwort Alter. Je nachdem, wo wir stehen auf der Lebensbahn. Sie formulieren, dass es nie zu spät ist, aber einzusteigen mit Bewegung. Also auch wenn ich 75 bin und grob übergewichtig, lohnt es sich für mich noch einzusteigen?
Ich formuliere es ein bisschen einschränkend. Für den gesunden Organismus ist es nie zu spät. Für den Kranken durchaus. Denn wir haben ja heute zum Beispiel in Deutschland 10 Millionen Diabetiker. Und von diesen 10 Millionen hätten nach wissenschaftlicher Meinung 9 Millionen diese Krankheit nicht haben müssen, wenn sie sich entsprechend verhalten hätten. Das heißt, es ist, um diese Krankheit vollständig zu verhindern, zu spät. Um sie zu lindern oder im besten Falle sogar zu überwinden, ist es nicht zu spät. Jetzt haben Sie zwei Zentnermann angesprochen. Das ist natürlich dann ein weiter Weg. Denn da hat Ihr ärztlicher Berater durchaus recht. Für einen Zwei-Zentner-Mann ist es nicht unbedingt ratsam, jetzt morgen mit einem täglichen Lauftraining zu beginnen. Das wird sein Bewegungsapparat nicht mitmachen, sondern er müsste sich ganz vorsichtig daran gewöhnen. Zum Beispiel zunächst mit Radfahren, mit begleitendem Krafttraining, mit einer gezielten Gewichtsreduktion, um dann vielleicht ein, zwei Jahre später in der Lage zu sein, regelmäßig joggen zu können, ohne dass Gelenke, Muskulatur und ähnliche Strukturen sich melden und sagen, das ist nicht gut für uns, lass das mal. Also das ist ein weiter Weg, ein schwieriger Weg. Und wenn man dann im Laufe von vielen Jahren das Leben und die Menschen kennenlernt, dann muss ich leider feststellen, dass sehr viele Menschen, so wie Sie sie beschrieben haben, vorgerücktes Alter und starkes Übergewicht, diesen Weg nicht mehr erfolgreich bewältigen werden. Dann kommt die nächste Frage, was mache ich dann? Und dann gibt es heute eben sehr viele schöne Alternativsportarten. 12 Millionen Deutsche sind in Fitnessstudios organisiert. Krafttraining kann man sehr schön dosieren auf die eigenen Fähigkeiten. Abgestimmt verschiedene Übungen, die uns dann helfen, zum Beispiel auf sicheren Beinen ins Alter zu gehen. Sturzprophylaxe ist heute ein großes Thema, die Frauen dabei helfen, der Osteoporose Einhalt zu gebieten, das Osteoporoserisiko bei Frauen jenseits der Menopause oder jenseits des 65. Lebensjahres ist sehr hoch. Also haben auch noch andere positive gesundheitliche Effekte. Mithin, es muss nicht unbedingt Laufen sein, aber für die, die es können, bietet das Laufen einen Energieverbrauch und einen körperlichen und seelischen Benefit, geistigen nicht zu vergessen, Benefit, wie kaum eine andere Sportart in der gleichen Zeit, mit dem gleichen Aufwand. Wenn ich 45 Minuten laufe heute, dann habe ich sehr viel für mich getan. Ein guter Freund, Rainer Ziplinski aus Kiel, der formuliert immer, ein Tag, an dem ich gelaufen bin, ist ein guter Tag. Und da kann ich Rainer nur voll zustimmen. Ich glaube aber, dass es für mich ganz gut ist, als jahrzehntelanger Läufer auch mal ein bisschen was anderes zu machen. Und deshalb fahre ich gern Rad. Das kann ich dann länger. Dann fahre ich eben zum Beispiel 2 Stunden Rad mit etwa dem gleichen Anstrengungsgefühl wie 45 Minuten Laufen. Und ich mache auch Kräftigungsübungen, zum Beispiel mit einer Hantel, zum Beispiel mit einem Rudergerät, zum Beispiel mit dem Einsatz von Treppenstufen, 2 Stufen auf einmal, mit einem Gewicht hinauf und hinunter und so weiter. Also einfache Dinge, aber ich möchte dann gerne auch die Kraft in meinem Körper ansprechen und erhalten.
Der Name Ziplinski ist witzigerweise gefallen, Hauptorganisator ja auch des jährlichen Kiellaufs. Dort habe ich letztes Jahr eine lustige Szene erlebt. Das war für mich als 100-Kilo-Mann das erste Mal, dass ich Halbmarathon gelaufen bin. Danach musste ich mich erstmal hinlegen, habe es aber gut überstanden, alles war gut. Und danach kam ein Mann in meinem Alter oder 3 Jahre älter rein, der hatte bestimmt nochmal 15 Kilo mehr drauf und zündete, der blieb aber völlig cool stehen danach und zündete sich dann erstmal eine Zigarette an, auch nach dem Halbmarathon. Und das hatte mich sehr beeindruckt und da dachte ich, der hat wohl die Konstitution. Und damit komme ich auf das Stichwort Genetik. Damit operieren ja viele, ja, es ist mir in die Wiege gelegt, ich bin so, ich kann nicht so. Wobei dem war es wohl in die Wiege gelegt, vorher noch einen Kasten Bier zu trinken und danach noch eine Zigarette zu rauchen und trotzdem die Distanz zu überwinden. Also anekdotisch, aber ich habe es so erlebt. Welche Rolle spielt die Genetik? Wie können wir sie überlisten?
Also heute sind wir uns einig, wenn wir das Auftreten häufiger zahlreicher Krankheiten intensiv analysieren, dass die Genetik einen nicht zu unterschätzenden Anteil hat, aber er ist viel geringer als der Lebensstil. Wenn wir uns auf die großen Leiden der Jetztzeit beziehen. Also Stoffwechselleiden, sprich Diabetes, Herz-Kreislauf-Leiden, sprich Herzinfarkt und Schlaganfall, Krebserkrankungen, andere. Wir müssen für unsere aktuelle Gesundheit davon ausgehen, dass wir ganz grob gerechnet zu 2/3 ein Produkt unseres Lebensstils sind. Man kann auch Bier trinken trainieren, wenn man das will. Und zu 1/3 oder vielleicht sogar ein bisschen weniger unserer Genetik. Was wir nicht vergessen sollten, ist die Prägung in frühen Jahren. Immer wieder kommen neue, höchst erstaunliche Ergebnisse aus dieser genetischen oder epigenetischen Forschung zum Vorschein, in denen wir offenbaren müssen als Menschen, dass eben andere Menschen auf unser Leben einen riesigen Einfluss haben. Zum Beispiel unsere Eltern, unsere Geschwister. Und wenn ich in Familien schaue, in denen übergewichtige Eltern sind, dann wird es sehr häufig so sein, dass man dort auch übergewichtige Kinder oder Cousins oder Enkel finden wird. Und wenn es um Gewohnheiten geht, dann wissen wir heute, dass wir den Kindern in der Schule ganz viel über gesunde Ernährung sagen können, aber gekocht wird zu Hause bei Mutter und Vater oder auch nicht mehr, wie auch immer. Aber dort wird die Art und Weise der Ernährung vorgegeben. Und wenn man das 5 oder 10 oder noch mehr Jahre erlebt hat, dann wird es schwer, daraus auszubrechen. Insofern, die Einflüsse sind sehr zahlreich und die Genetik ist vorhanden, ja. Sie bestimmt einen Teil unseres Lebens, aber wir sollten sie auch nicht überschätzen. Ich glaube, sie wird oft so ein bisschen als Deckmäntelchen verwendet. Und ja, meine Genetik ist halt so. Nein, wir können schon sehr viel verändern. Und ich gebe nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Walter Willett war viele Jahre lang der Leiter der Abteilung für Public Health an der Harvard-Universität in Boston. Und Walter Willett hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie viel Genetik und wie viel Lebensstil zur Entwicklung eines Diabetes erforderlich ist. Nochmal, wir haben über 10 Millionen Diabetiker in Deutschland. Und seine Antwort ist 10% Genetik, 90% Lebensstil. Und das heißt, 9 Millionen hätten diese Krankheit verhindern können, hätten sie frühzeitig reagiert. Mit Gehen, mit Laufen, mit Gewichtskontrolle und so weiter, mit einem etwas anderen Lebensstil.
Knüpft so ein bisschen an den Anfang unseres Klönschnacks an, wo wir schon bei den Kindern waren. Also liebe Erziehende, Appell vom Professor, Erziehung ist Vorbild. Am Ende lässt es sich darauf beschränken.
Führung durch Vorbild, wissen wir aus den Unternehmen. Wenn die Unternehmensführung meint, die Belegschaft sollte etwas mehr für sich tun und ein Fitnessstudio einrichtet, dann ist es unabdingbar, dass die Führungskräfte auch in diesem Fitnessstudio zu sehen sind oder ihre Mitarbeiter und Kollegen auffordern, gemeinsam dorthin zu gehen oder eben einen Lauftriff einrichten oder Radtouren machen regelmäßig oder irgendwas anderes oder rudern oder segeln, was auch immer. Führung durch Vorbild. Und Führung durch Vorbild geschieht in der Familie ganz genauso. Als Kind habe ich gute Chancen, meinen Eltern nachzueifern und ich habe nicht so gute Chancen, es ganz anders als meine Eltern zu machen.
Sagt Professor Dr. Thomas Wessinghage. Herzlichen Dank, viele Gedanken, die wir nochmal grübelnd nachbereiten können. Danke sehr, dass Sie mich hier empfangen haben im Rendsburg, Ihrer neuen Heimat.
Ja, genau. Danke, Herr Graf. Danke für die guten, wohl vorbereiteten und intelligenten Fragen, die Sie mir gestellt hatten und dass Sie mir Zeit gegeben haben, die eine oder andere Anekdote zu platzieren. Vielen Dank.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.